Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke vielmals für die Einladung, heute hier in der Gesellschaft der Ärzte einen Vortrag zu halten. Ich spreche heute über Beethovens Impulse auf Rokitanskis wissenschaftliches und künstlerisches Umfeld. Ich werde meinen Vortrag mit einigen biografischen Daten zu Karl Freiherr von Rokitansky beginnen. Ich spreche dann über Beethovens Einfluss auf Rokitanskis Wissenschaft und ich beende meine Ausführungen mit Beethovens Impulsen auf Rokitanskis künstlerisches und familiäres Umfeld. Zunächst einige biografische Daten. Karl Freiherr von Rokitansky wurde am 19. Februar 1804 in Hradec-Králové in Böhmen als Sohn einer Beamtenfamilie geboren. Als er 8 Jahre alt war, verstarb sein Vater, ein humanistisch gebildeter Mann, der viele Sprachen beherrschte. Und so ging Rokitansky 1818 an die Universität Prag mit der ursprünglichen Intention, klassische Philologie zu studieren. Nach dem philosophischen Propädeutikum entschied er sich jedoch für ein Medizinstudium, das er 1821 noch in Prag begann. 1824 wechselte er dann an die Universität Wien, wo er 1828 promoviert wurde. Rokitanskys künftige politische Haltung wurde während seines philosophischen Propädeutikums in Prag von seinem Lehrer, dem Philosophen Bernardo Bolzano, sehr beeinflusst. Bolzano forderte in seinen Werken, wie beispielsweise Vom besten Staat, das heute noch Aktualität hat, Sozialreformen. Und seine altruistischen und sozialkritischen Schriften hatten große Vorbildwirkung auf Rokitansky. Sie wurden jedoch auf den Index verbotener Bücher gesetzt und Bolzano von der Universität entlassen. Das führte zu Rokitanskys kritischer Haltung gegenüber der Regierung und der Kirche. Die Enttäuschung über diese fehlende Lehr- und Lernfreiheit kompensierte er, indem er sich in die Kunst flüchtete. Er verfasste Gedichte, er spielte Klavier und er sang als Tenor. Er beschrieb, dass er sich durch Musik befreit fühlte und dass er in diesem Zustand eine unabhängige und objektive Sichtweise auf die Dinge erlangen konnte. In wissenschaftlicher Hinsicht bedeutete dies für ihn, sich von subjektiven Anschauungen zu distanzieren und nach objektiven Lösungsansätzen, nach Allgemeingültigkeit zu streben. Ich komme nun zu Beethovens Einfluss auf Rokitanskys Wissenschaft. Rokitansky begann seine Karriere 1827 als unbesoldeter Praktikant an der pathologisch-anatomischen Prosektur im Wiener Allgemeinen Krankenhaus. Eine der ersten Obduktionen, die er gemeinsam mit seinem Vorgesetzten Johann Wagner durchführte und die ihn besonders prägte, war die Obduktion Ludwig van Beethovens. Diese Obduktion beeinflusste auch seine wissenschaftliche Denkweise. Man muss wissen, dass Pathologie damals noch ein Fach mit geringem Stellenwert war und es war eine rein beschreibende Wissenschaft. Daher fehlt in Beethovens Obduktionsprotokoll auch eine Abschlussdiagnose. Dies wird oft von Autoren als mögliches Verschweigen einer loetischen Erkrankung fehlinterpretiert. Diese Autoren bedenken nicht, dass die Pathologen bis dahin eine reine Beschreibung des Krankheitsbildes, aber noch keine Diagnose erstellten. Für sie lag ja der Ursprung einer Erkrankung noch gemäß der Vier-Säfte-Lehre von Hippokrates in einer veränderten Dynamik oder in einer veränderten Mischung der Körpersäfte. Bei Beethovens Obduktion aber stellte man sich im Besonderen die Frage nach der Ursache einer Ertaubung und dies führte über diese rein übliche Beschreibung damals hinaus. Beethovens Schläfenbeine wurden zersägt und genau vermessen und seine Gehörnerven untersucht und auch mit seinen Gesichtsnerven verglichen. Wagner und Rokitansky suchten offenbar auch nach einer möglichen anatomischen Erklärung für die Ertaubung Beethovens. Und dies prägte Rokitanskis Forschungszugang, den Ursprung von Krankheiten mit Hilfe der Anatomie zu ergründen. Das war ein Denkansatz, den der italienische Pathologe Giovanni Battista Morgani im 18. Jahrhundert bereits begründet hatte, der sich aber nicht weiterentwickelt hatte. Im Laufe seines Lebens befundete Rokitansky rund 60.000 Obduktionen. Er erkannte, dass die behandelnden Ärzte Krankheiten nach dem auffälligsten äußeren Symptom benannten, wie beispielsweise Gelbsucht bei gelblicher Haut, ohne die zugrunde liegende Organerkrankung, in dem Fall der Leber, zu berücksichtigen. Er erkannte des Weiteren, dass die Symptome und Symptomata, heißt in Altgriechisch eigentlich Zufälle, und wir verwenden dieses Wort eigentlich in einer falschen Bedeutung, er erkannte, dass die Symptome keine Zufälle waren, sondern dass es äußere Merkmale einer zugehörigen inneren Organerkrankung sind, und in enger Zusammenarbeit mit dem Internisten Josef Skoda machte er nun die Beziehung zwischen klinischen Symptomen, die man sehen, tasten oder abhören konnte, und der zugehörigen pathologischen Organveränderung bewusst, die sogenannte klinisch-pathologische Korrelation. Und nun war es erstmalig möglich, wissenschaftlich fundierte Diagnosen zu erstellen. Auch die Führung der Obduktionsprotokolle änderte sich nach Beethovens Tod. Bisher enthielten sie die Diagnose vom zuvor behandelnden Arzt, die sogenannte klinische Diagnose, die aber, wie ich bereits gesagt habe, eine reine Benennung nach dem äußeren Symptom war. Und diese sogenannte Diagnose wurde nun vom Pathologen durch eine reine Beschreibung des Krankheitsbildes ergänzt. Nach Beethovens Tod entwickelte sich die Pathologie von einer beschreibenden zu einer erklärenden Wissenschaft. Die Obduktionsprotokolle enthielten nun sowohl eine klinische als auch eine oft divergente pathologische Diagnose, die jedoch den Krankheitsursprung und die Todesursache erklärte. 1844 erhielt Rokitansky dann das erste Ordinariat für pathologische Anatomie im deutschsprachigen Raum, und nun erst wurde pathologische Anatomie ein obligates Studienfach. Auch geprägt durch die Obduktion Ludwig van Beethovens leitete Rokitansky einen Paradigmenwechsel von der naturphilosophisch-spekulativen Medizin hin zur systematisch-wissenschaftlichen Medizin ein. In politischer Hinsicht lagen hier an der alten Prosektur die Ursprünge der Märzrevolution von 1848, denn die sogenannte Doktorenrevolution wurde von 40 Medizinern in Rokitanskis Sezierbaracke vorbereitet, da diese zur Zeit des Metternichschen Systems nicht unter Polizeiüberwachung stand. Rokitanskis liberale Haltung verursachte Widerstände seitens der Regierung, weshalb ein Neubau dieses alten Gebäudes immer wieder verschoben wurde. Und so arbeitete er 35 Jahre lang in dieser alten Sezierbaracke, die, wie er sagte, so beschaffen war, um auch die robusteste Gesundheit auf Dauer zu schädigen. Bei der Eröffnung des neuen Institutes forderte er in seiner berühmten Rede Freiheit der Naturforschung, die Unabhängigkeit der Wissenschaft von Politik. Die Erkenntnisse aus Beethovens Obduktion, nämlich den Ursprung von Krankheiten mit Hilfe der Anatomie zu ergründen, beeinflussten auch Rokitanskis weitere Forschungen. Aus ihnen entstand 1842 bis 1846 sein dreibändiges Handbuch für pathologische Anatomie. Es wurde zu einer verpflichtenden Lektüre für alle Medizinstudenten im Habsburger Raum, und es fand auch sehr rasch internationale Verbreitung. So wurde der erste Band bereits 1845 auf Englisch in New York und gleichzeitig auch in London publiziert. Dann das gesamte Werk auf Italienisch in Venedig und schließlich das gesamte Werk auf Englisch in London und schließlich in Philadelphia. In diesem Lehrbuch beschrieb er nun die Erkrankungen jedes einzelnen Organs systematisch und er erklärte dabei, anhand welcher Symptome eine Diagnose erstellt werden konnte. Das war aber keine reine Erfolgsstory, denn die Rezensionen zu seinem drittveröffentlichten Band, den besonders Rudolf Virchow sehr kritisierte, waren so kontrovers, dass er diesen Band noch einmal überarbeitete. Rokitansky beschrieb in seiner Erstfassung, dass der Verlauf einer Entzündung von den verschiedenen Formen von Protein und Fibrin im Blut bestimmt wird und dass erkrankte Blutbestandteile Einfluss auf das Gewebe in seiner zellulären und interzellulären Dimension haben. Diese Wechselwirkung wollte er in seiner sogenannten Grasenlehre bewusst machen, konnte sie aber chemisch noch nicht beweisen. Daher strich er dieses Kapitel und setzte sich in Folge aber für die Schaffung des Institutes für medizinische Chemie und des Institutes für allgemeine und experimentelle Pathologie ein, um die Forschung auf diesen Gebieten zu forcieren. Erst die Forschungsergebnisse der letzten 30 Jahre konnten die visionäre Dimension von Rokitanskys Humoralpathologie bestätigen. Durch die systematische Erforschung jedes einzelnen Organs entstanden nun in Österreich viele neue klinische Fachdisziplinen, die Rokitansky auch in seiner Funktion als Medizinalreferent im Innenministerium sehr förderte. Und so entstand in Bezug zu Beethoven ganz wichtig in Österreich die weltweit erste Klinik für Otologie. Der Wissenstransfer sowie der Zugang zur Bildung für alle Ethnien war Rokitansky zeitlebens sehr wichtig. Seine Korrespondenz mit Kollegen aus dem Ausland lassen Verbindungen von Wien nach London, Paris, Athen, Berlin, Prag, Krakau, Rom bis St. Petersburg, Odessa, Mexiko, Boston und New York entstehen. Das Modell der Wiener Medizin wurde schließlich auf Universitäten im Ausland übertragen und in 9 Medical Schools in Japan, Iran, Griechenland, Mexiko und in den USA implementiert. Über diesen umfassenden Wissenstransfer referiere ich Anfang nächsten Jahres hier und ich beende somit das Kapitel Beethovens Einfluss auf Rokitanskys Wissenschaft. Wenden wir uns nun der Kunst zu. Durch die musikalischen Salons in Wien lernte Rokitansky seine Gattin, die international anerkannte Konzertsängerin Marie Weiß, kennen. Marie Weiß musizierte mit Franz Schubert und Franz Liszt und sie unterrichtete ihre beiden ältesten Söhne, den späteren Hofopernsänger Hans und den Konzertsänger Viktor Rokitansky. Die beiden jüngeren Söhne, Karl und Prokop, studierten Medizin. Karl wurde Ordinarius für Gynäkologie an der Universität Graz und Prokop Ordinarius für Innere Medizin und Rektor der Universität Innsbruck. Wir sehen, dass Wissenschaft und Kunst in der Familie stets gleichwertig gefördert wurde. Zwischen Beethoven und Marie Weiß bestand eine indirekte Beziehung, denn sie war wie Beethoven eine Schülerin Antonio Salieris, der ihr jedoch aufgrund ihres besonderen Talents unentgeltlichen Gesangsunterricht erteilte. Wir sehen hier Salieris handgeschriebenes Zeugnis, das Marie befähigt, Gesang zu unterrichten. Auf Salieris Empfehlung erhielt sie auch von Giuseppe Cicimara unentgeltlichen Unterricht. Obwohl Giuseppe Cicimara Marie Weiß als seine begabteste Schülerin bezeichnete, verzichtete sie auf eine Bühnenkarriere und lehnte das Engagement an das Kärntner Tortheater ab. Cicimara, wir sehen hier ein Bild aus Maries Nachlass, unterrichtete zur gleichen Zeit die beiden Sängerinnen Henriette Sonntag und Caroline Unger. Nun, diese beiden Kolleginnen sangen dann bei der Uraufführung von Beethovens 9. Symphonie, die Sopran- und Altpartie, im Kärntner Tortheater. Marie Weiß trat öffentlich nur in Musikvereins- und Wohltätigkeitskonzerten sowie in musikalischen Salons auf. Franz Schubert ersuchte sie öfters, seine Lieder auf Sanglichkeit zu überprüfen, und er musizierte mit ihr gemeinsam im musikalischen Salon von Ignaz Edlem von Sonnleitner, den auch dessen Neffe Franz Grillparzer besuchte. Grillparzer und Rokitansky wiederum setzten sich gemeinsam für die Freiheit der Kunst ein. Sie unterzeichneten gemeinsam die sogenannte Schriftstellerpetition von 1845 sowie 1848 weitere Petitionen zur Lockerung des Zensurgesetzes. Dieses Revolutionsjahr vertiefte auch die Freundschaft zwischen Rokitansky und Grillparzer, als nämlich Rokitanskys einzige Tochter Emma im Alter von 10 Jahren an Scharlach starb. Als Zeichen seines Mitgefühls übergab Grillparzer damals Rokitansky 2 handgeschriebene Gedichte, eine Abschrift seines Werkes des Kindes Scheiden und das Original seines Gedichtes O Fürstin Du. In Zusammenhang mit Grillparzer komme ich nun zu Beethovens Impulsen auf das künstlerische und freundschaftliche Umfeld von Rokitansky. Beethovens Tod beeinflusste nicht nur Rokitanskys medizinische Sichtweisen, sondern er war gleichzeitig auch Ausgangspunkt für künftige verwandtschaftliche Verbindungen der Familie Rokitansky in die damalige Kunstwelt. So schreibt Josef Hüttenbrenner in einem Brief, dass er gemeinsam mit Franz Schubert, seinem Bruder, dem Komponisten Anselm Hüttenbrenner und dem Maler Josef Teltscher, den schwer kranken Beethoven besuchte. Damals zeichnete Teltscher Beethoven am Totenbett. Einige Tage später schloss Anselm Hüttenbrenner seinem verstorbenen Freund Beethoven die Augen. Man beließ Beethovens Leichnam in seinem Bett, bis tags darauf Wagner und Rokitansky die Obduktion im Schwarzspanierhaus durchführten. Zur gleichen Zeit verfasste Franz Grillparzer die Grabrede auf Beethoven. Und bei der Totenmesse wurde das Mozart-Requiem mit dem Bassisten Luigi Lablache dargebracht. Wie bereits angesprochen, waren Karl Rokitansky und Franz Grillparzer später befreundet und verfolgten gemeinsam liberale Bestrebungen. Interessant ist jedoch der Umstand, dass die Familien Hüttenbrenner, Teltscher, Rokitansky und Lablache einige Jahre später familiär miteinander verbunden waren. Denn Hans Rokitansky heiratete die Enkeltochter von Luigi Lablache, Viktor Rokitansky heiratete die Großnichte von Josef Teltscher und Prokop Rokitansky heiratete seine Cousine, die Großnichte von Anselm Hüttenbrenner. Auf diese familiären Verbindungen möchte ich in Folge noch zu sprechen kommen. Ich komme zunächst zu Josef Teltscher. Aufgrund der Verwandtschaft mit Teltscher ist dessen Kuvert mit dem darin enthaltenen Taschentuch und der Locke Beethovens, das Freund Teltscher dem erhabenen Verblichenen abnahm, heute Eigentum von Dr. Bernhard Gittler. Er ist Ururenkel von Karl Rokitansky und da, wie gesagt, weil Viktor Rokitansky die Großnichte von Josef Teltscher heiratete, so blieb diese Locke in der Familie Rokitansky. In diesem Zusammenhang mit Josef Teltscher möchte ich nun einen weit verbreiteten Irrtum zur Selbstlithografie Josef Teltscher aufklären. Josef Teltschers Cousin Friedrich war mit Josefa Haunold verheiratet. Wir sehen hier beide von Teltscher porträtiert. Aufgrund dieser familiären Verbindung ist es offenbar zu einer Namensverwechslung gekommen, denn das von der österreichischen Nationalbibliothek als Selbstlithografie Josef Teltscher bezeichnete Bild ist in Wahrheit, wie es sich nach unseren Familienunterlagen ergibt, Josefas Bruder, der Maler Johann Nepomuk Haunold. Er war mit Teltscher befreundet und wurde von ihm porträtiert. So müssen wir nun hier korrigieren. Wir besitzen offenbar leider kein Bild, das uns Josef Teltscher zeigt. Er lebt jedoch in seinen Werken für uns weiter, wie beispielsweise in dieser bekannten Lithografie seiner Freunde Johann Baptist Jenger, Hüttenbrenner und Schubert. Es stellt sich noch die Frage, was wurde aus Teltschers Beethoven-Skizzen? Als Teltscher völlig unerwartet an einem Herzinfarkt starb, blieben seine Skizzenbücher mit Beethoven am Totenbett über 100 Jahre verschollen, bis sie, wie Stefan Zweig in seinem Werk Die Welt von gestern schreibt, von ihm in Brünn entdeckt und ersteigert wurden. Sie stellten für ihn, als er vor dem Nationalsozialismus flüchten musste, eine mit Sehnsucht empfundene Verbindung zur europäischen Kulturgeschichte dar und sie wurden nach seinem Suizid in seinem Nachlass in Brasilien wiedergefunden. Ich komme nun zu Luigi Lablache. Lablache war ein gefeierter Bassist seiner Zeit. Viele Komponisten schrieben Arien speziell auf seine berühmte Bassstimme zu. Seine Tochter Francesca war mit dem Komponisten Pianisten Sigismund Thalberg verheiratet. Einer seiner Ururenkel, James Lablache Stewart, wurde als Schauspieler unter dem Pseudonym Stuart Granger sehr berühmt. Seine Enkeltochter Therese Lablache, sie war Sopranistin, heiratete den Bassisten Hans Rokitansky, dem Luigi Lablache Gesangsunterricht erteilte und ihn auch zu seinen ersten Konzerten in London verhalf. Er machte ihn zudem mit Giacomo Meyerbeer bekannt, wodurch Hans Rokitansky nach Paris empfohlen wurde und dort von Giacchino Rossini sehr gefördert wurde. 1864 wurde Hans Rokitansky dann an die Wiener Hofoper berufen, der er 30 Jahre lang angehörte. Er gelangte als Bassist zu hohem Ansehen. Er sang unter anderem die erste Arie bei der Neueröffnung des Opernhauses am Ring und er gab sein Wissen an seine Schüler als Professor am Konservatorium weiter, wie beispielsweise an den Bassisten Josef Staudigl. Der Fächer seiner Gattin Therese zeigt uns sein künstlerisches Umfeld. Wir sehen hier beispielsweise Unterschriften von dem spanischen Komponisten Pablo Sarasate. Hier ist Hans Rokitansky unterschrieben, dann Anton Rubinstein und schließlich die spanische Sängerin Adelina Patti und der italienische Komponist Pietro Mascagni. Abschließend komme ich noch zur Verbindung Rokitansky-Hüttenbrenner. Anlässlich einer Einladung bei Anselm Hüttenbrenner brachte Karl Rokitansky seinen Schwager Josef Weiß mit, wodurch dieser dann seine Gattin Caroline Hüttenbrenner kennenlernte. Ihre Tochter Maria heiratete, wie gesagt, ihren Cousin Prokop Rokitansky. Maria wird als Frauenrechtsaktivistin beschrieben. Sie gründete mehrere Kinderkrippen, um jungen Müttern die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Und sie verfasste das heute noch sehr gerne verwendete Kochbuch Die österreichische Küche, auf das ich öfters angesprochen werde. Abschließend komme ich noch zu Maries Bruder Julius Weiß, Ritter von Ostborn und auf dessen Enkeltochter Maya. Julius Weiß-Ostborn förderte seinen Jugendfreund Gustav Mahler durch die Gründung eines Gustav-Mahler-Vereins und die Erstaufführung einiger Malerwerke in Graz. In seinem Besitz befand sich der Tonhof in Mariasaal, den seine Enkeltochter Maya zu ihrer Hochzeit mit dem Komponisten Gerhard Lampersberg erhielt. Maya, wir sehen sie hier im Bild mit ihrem Gatten, Gerhard Lampersberg und Thomas Bernhard, denn Meyer wirkte nach den familiär tradierten Idealen von Freiheit in Wissenschaft und Kunst als Mäzenin der österreichisch-literarischen Avantgarde. Christine Lavand, Gerd Jonke, H.C. Arzmann, Peter Handke, Peter Turini und Thomas Bernhard verbrachten viele Sommermonate bei freier Kost und Logis am Tonhof, Und so diskutierten hier, wie Peter Turini in seinem Film erzählt, die großen Fragen der Literatur. Die Rezeption von Karl Rokitanskis Wirken in der Literatur dieser Ära findet sich beispielsweise in dem Werk von Thomas Bernhard, Der Ignorant und der Wahnsinnige, in dem sich Thomas Bernhard immer wieder auf Karl Rokitansky bezieht. Abschließend lässt sich sagen, dass Beethovens Tod nicht nur Rokitanskys medizinischen Forschungszugang beeinflusste, sondern er initiierte gleichzeitig verwandtschaftliche Verbindungen der Familie Rokitansky in die damalige Kunstwelt. Deren Nachkommen förderten ihrerseits die österreichische Kulturlandschaft nach Rokitanskys Ideal von Freiheit in Wissenschaft und Kunst. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.